Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie hatten gestern einen guten Silvesterabend. Ja, das ist jetzt nichts Neues für viele. Warum ist das eigentlich so, dass das Kirchenjahr immer einen Monat früher anfängt als unser Kalenderjahr? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob ein Jahr so mit einer mehr oder weniger leeren Zeit beginnt. Also viele sagen, die ersten Monate sind so eine saure Gurkenzeit, da passiert einfach nicht viel. Oder ob es beginnt mit einem Ereignis, das auf uns zukommt. Beginnt mit jemandem, der auf uns zukommt. Wo Gott das erste Wort hat, auf das wir antworten können. Das soll das erste sein im Kirchenjahr. Nicht unsere Worte, nicht unsere guten Vorsätze für ein neues Jahr, sondern Gottes Zusage, ich komme zu euch. Damit dürfen wir heute beginnen in diesem neuen Kirchenjahr. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott, wir wissen, wann Advent ist und doch ist es oft wieder überraschend. Manchmal wissen wir nicht so recht, wie es uns damit gehen soll. Wir freuen uns, dass äußerlich sich so viel verändert, dass die Wohnungen und Städte anfangen zu leuchten, dass vertraute Traditionen den Alltag etwas verändern. Wir singen die alten Lieder, aber manchmal fangen wir auch innerlich an zu seufzen. Denn das Rad scheint sich gerade zum Jahresende immer schneller zu drehen. Ja, und wir spüren oft den Gegensatz, gerade in dieser Zeit noch stärker. Zwischen der äußeren Stimmung, die uns empfängt, ja, und dem, was auch innen drin gar nicht so rund und schön ist. Ja, und jetzt hören wir und singen wir von deiner Ankunft. Du kommst als der König, der Retter, der Heiland. Und wir, wenn wir denn zu Hause sind, triffst du uns an? Ob du dich darauf einlässt, unsere Unruhe, unsere Zerstreutheit, unsere langen Listen, unsere Not. Ja, und wenn das tatsächlich stimmt, dass du unser Leben so annimmst, wie es ist, dann dürfen wir dir das bringen, was sich hinter den Haustüren unseres Lebens befindet. Danke, Jesus, dass du bei uns einziehen möchtest. Und danke, dass du unser Leben teilen willst, dass du uns Heil und Leben schenkst. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, die Adventszeit, in der wir jetzt stehen, ist ja nicht nur die Zeit der äußeren Vorbereitung. Also, vieles muss noch abgeschlossen werden. Die Geschenke sollten dieses Mal nicht wieder auf den letzten Drücker ankommen. Vor allem auch das Feiern an den Weihnachtstagen, das will gut vorbereitet sein. Ich weiß nicht, wie weit Sie schon sind, jetzt am ersten Advent, sondern auch das Thema Familie und Verwandtschaft, das rückt für die meisten nochmal so besonders stark in den Blick. Also Menschen, die man vielleicht so zwei oder dreimal im Jahr sieht. Bei wem will ich nochmal mich mit einer Karte melden? Wen werde ich an den Weihnachtstagen wieder treffen? Ja, und alle diese Menschen, die bringen ja auch ihre Vorgeschichte mit, ihre, aber auch die, die wir miteinander haben. Das kann sehr schön sein. Vielleicht freuen Sie sich schon auf das Treffen in der Verwandtschaft jetzt an den Weihnachtstagen. Das kann vielleicht aber auch so sein, dass manche sagen, nein, ich empfinde dieses Fest der Familie aber auch eher als kompliziert und belastend. Ja, und sie sagen sich vielleicht, ja, einmal im Jahr, da muss man da eben durch. Hoffentlich ohne große Konflikte und Streitigkeiten. Tja, wie sagt man so schön? Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. So ein ganz lapidarer Satz, aber manchmal kommt er dann immer wieder hoch. Ja, und Weihnachtszeit ist ganz oft Familienzeit. Und damit meine ich nicht so sehr diese großen Familienfeiern, sondern die Geschichten, die da auf einmal auftauchen, die manchmal auch in der Runde zur Sprache kommen. Also schöne Erinnerungen, die man sich so gerne erzählt am Tisch. Ja, aber auch solche, deren wir uns schämen, die wir vielleicht lieber verschweigen möchten. Und in all dem merken wir, da ist ganz schön viel Prägung, die sich durchzieht. Manchmal durch frühere Generationen bis heute, auch wenn Einzelne längst nicht mehr da sind. Und manchmal, da ist es so, als säßen sie unsichtbar mit am Tisch. Wie geht die Bibel mit solchen Familiengeschichten um? Und vor allem mit der Familiengeschichte Jesu. Wir schauen heute auf die ersten 17 Verse des Neuen Testaments. Wissen Sie, womit das Neue Testament anfängt? Ja klar, erstmal Matthäus würden wahrscheinlich viele sagen. Und manche denken oder würden sagen, ja, die Weihnachtsgeschichte. Denn Matthäus hat ja auch eine. Die ist zwar nicht so bekannt und auch nicht so lang, aber Matthäus fängt anders an. Und das lese ich als Predigttext. Und der ist heute besonders spannend. Sie müssen sich wohl etwas konzentrieren. Schaue ich mal, ob sich da was tut. Okay. Sind Sie bereit? Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Ruth. Boas zeugte, jetzt kommt der Obed mit der Ruth. Wir haben gut aufgepasst. Das kam damals schon vor, dass da mehrere Frauen dann da waren. Obed zeugte Isai und Isai zeugte König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubbabel. Serubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asur. Asur zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Mattan. Mattan zeugte Jakob. Und Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Können Sie noch? Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus Christus sind 14 Generationen. Und dann geht es weiter. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Tja, also Sie sehen, Weihnachten brauchte auch damals schon eine etwas längere Vorbereitung. Das sind nach biblischer Zeitrechnung gerade mal 2000 Jahre, die wir da eben vorgelesen haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so mit der Bibel geht, wenn Sie die aufschlagen und mal so an eine Stelle kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Ahnenlisten, die überblättere ich oder habe ich oft immer überblättert und übersprungen. Denn die meisten Namen, die sagen einem doch nichts. Natürlich, Ahnenforschung, das kann interessant sein. Und vielleicht haben Sie sich mal auf die Suche gemacht nach Vorfahren. Als mein Vater einen runden Geburtstag hatte, ist schon viele Jahre her, da haben wir eben das als Geschenk mal so einen großen Stammbaum erstellt, in einem großen Rahmen. Wir hatten einen Onkel, der hat das alles gesammelt und dann haben wir wirklich so einen Baum aufgezeichnet Und wir haben jeden einzelnen Namen in so ein Blatt in Wappenform geschrieben und dann in diesen Baum hineingeklebt. Und als ich das so hineingeklebt habe, ich kann mich noch so daran erinnern, da habe ich, glaube ich, auch so gedacht, was mag hinter so einem Namen für eine Geschichte und für ein ganzes Leben stecken? Ja, und das ist auch noch ein Vorfahre von mir, sozusagen Familienmitglied, auch wenn er im 17. Jahrhundert gelebt hat. Ich glaube, dass das, was wir damals mit Stift und Kleber erstellt haben, eigentlich heute längst nicht mehr unser Denken und unser Lebensgefühl bestimmt, vor allem im westlichen Abendland. Familie, das reicht von den Kindern höchstens noch bis zu den Großeltern, selten noch bis in die vierte Generation zurück, aber dann ist das mit der Erinnerung und mit dem Wissen schon zu Ende. Denn wir leben ja schließlich im Hier und Jetzt. Und auch um die weitere Verwandtschaft, da weiß man zwar, aber sie spielt eigentlich kaum eine Rolle. Denn jeder hat ja mit seinem eigenen Leben genug zu tun und man ist für sich und seine Kinder und seine Eltern selbstverantwortlich. Unser Lebensgefühl, das gleicht heute weniger einem großen Stammbaum mit verzweigten Ästen und tiefen Wurzeln, sondern ja eher einem großen Laubhaufen, von dem die Blätter leicht in alle Richtungen auseinanderwehen. Zur Zeit Jesu und im Bewusstsein des Judentums war und ist das bis heute sehr viel anders. Und wenn man den Matthäus damals gefragt hätte, was verstehst du unter Familie, dann hätte er das Verhältnis zu seinen Vorfahren vielleicht so beschrieben: Ich, das ist meine Familie. Und meine Familie, das bin ich. Und das heißt, ich kann sie nicht einfach ablegen wie einen alten Mantel. Das, was in meiner Familie an Ruhmreichem oder auch Schlimmem passiert oder passiert ist, entweder in der weiteren Verwandtschaft oder auch in früheren Generationen, das betrifft mein Leben und das ist ein Teil von mir. Ich trage und oft auch er trage sie und die Familie trägt mich, auch wenn viele schon längst nicht mehr da sind. Und das ist der Hintergrund für diese scheinbar langweiligen Ahnenlisten, die immer wieder auch in der Bibel auftauchen. Und das ist die erste Botschaft des Matthäus. Auch Jesus hatte einen Stammbaum. Ja, und weil diese Herkunft das Selbstverständnis eines jeden Menschen ausmachte, macht sich der Matthäus also zuallererst daran, die Vorfahren Jesu ausfindig zu machen. Und dabei geht er nicht über die Vorfahren von Maria als Mutter, sondern über Josef. Und das war damals eben auch anders. Die Frauen hatten in der Ahnenforschung so gut wie keine Bedeutung und tauchten in den Ahnenlisten in der Regel nicht auf, als eigenständiger Zweig. Jetzt wurde Josef zwar nicht als der leibliche Vater gesehen, aber rechtlich war er als Vater von Jesus anerkannt und somit bekommt Jesus von ihm auch seinen Stammbaum. Warum nun dieses lange Geschlechtsregister? Matthäus will zuerst einmal klarstellen, Jesus ist nicht einfach als ein göttliches Wesen vom Himmel gefallen, das würde eher zu den griechischen Göttermythen passen, sondern ganz und gar Mensch geworden. Er ist der Sohn Gottes, empfangen durch den Heiligen Geist, aber er ist auch der Sohn Davids und dem haben wir heute schon unser Lob gesungen. Jesus ist mit seiner Menschwerdung persönlich tief verwurzelt und verwoben in der Vergangenheit der Menschen, zu denen Gott ihn gesandt hat. Und das bedeutet auch, und da denke ich auch an unseren bewegenden 11 Uhr Gottesdienst zu dem Thema Antisemitismus. Das jüdische Volk ist und bleibt Familie Jesu. Und die Bibel gibt überhaupt keine Begründung, diese Wurzel Jesu zu kappen und Jesus zu missbrauchen gegen das Volk, das jüdische Volk, gegen seine eigene Familie. Wie es die Theologie der deutschen Christen unter anderem getan hat. Hätten Sie mal Matthäus 1 mit diesen Augen gelesen? Sie haben es wahrscheinlich, aber dann ganz schön verdreht. Aber wenn wir noch weiterdenken für uns, auch deshalb steht dieser Stammbuch ganz am Anfang des Neuen Testaments, noch bevor Weihnachten passiert. Wir feiern, dass Gott nicht als ein Fremder, sondern als ein Verwandter in sein eigenes Fleisch und Blut kommt. In seine eigene Familie, zu der wir heute gehören dürfen. Du Mensch bist meine Familie, meine Identität. Das sagt Matthäus von Gott damit aus. Aber was ist das da für eine Familiengeschichte, die dahinter diesen scheinbar langweiligen Namenslisten sichtbar wird? Stammbäume waren im Judentum ein ganz wichtiges Merkmal zur Übernahme auch von öffentlichen Aufgaben und Würden. Da wurde von dem Bewerber ein makelloser Stammbaum erwartet. Aber was wir hier lesen, das ist kein makelloser Stammbaum. Und auch für Jesus könnte man das ähnlich sagen. Freunde kann man sich aussuchen, aber eine Familie nicht. Und ich glaube, er hat sie ja für sich sehr wohl wahrgenommen und gekannt. Natürlich, hier tauchen große Könige auf. Wir haben es eben gelesen, König Salomo oder auch der gottesfürchtige König Hiskia und vor allem dann der König David. Aber wir erinnern uns, und wir erinnern uns, wie Jesus begeistert empfangen wird, Hosianna, dem Sohn Davids. Man könnte doch sagen, auf solche Vorfahren, da könnte man doch stolz sein. Aber hier stehen ja längst nicht nur glänzende Namen. Und wenn Sie so schon mal ein bisschen gelesen haben, vielleicht manche Namen auch gekannten, hier tauchen Namen auf, die in den Ohren der Leser damals gar keinen rühmlichen Klang hatten. Ein anderer König, der hier genannt wird, zum Beispiel der Ahas, der stellte im Tempel irgendwann Götzenbilder auf. Und dann ist Ihnen vielleicht aufgefallen, entgegen der üblichen Tradition bei Stammbäumen wird hier viermal eine Frau erwähnt. Ein Ausleger schreibt, das passierte sonst nur, wenn Unregelmäßigkeiten zu überbrücken waren. Liebe Frauen, ihr seid nicht nur da, um Unregelmäßigkeiten zu überbrücken, auch wenn man sich vielleicht im Alltag manchmal so fühlt. In den ganzen Aufgaben, die man so zugeschanzt bekommt. Sie verstehen, was ich meine. Jetzt nennt Matthäus aber eine bedeutende Frau, zum Beispiel nicht nur die Sarah und Rebekka, die Stammmütter von Israel, sondern ausgerechnet die vier Frauen, die damals so manchen Anstoß und Ärgernis erregt haben in der Geschichte des Volkes Gottes. Ja, und Sie werden gleich merken, die zugehörigen Männer, die waren ebenso beteiligt. Ich möchte diese Beispiele ganz kurz nennen, vielleicht auch Lust machen, darauf mal nachzulesen. Die erste ist Tamar, die Schwiegertochter des Stammvaters Juda. Im ersten Mosebuch, da wird von ihr eine skandalreife Filmgeschichte sozusagen erzählt. Sie, die als kinderlose Frau nach dem Tod ihres Mannes sich versucht, auf ganz seltsame Weise Nachkommen zu verschaffen. Sie weiß, dass ihr Schwiegervater am Tor vorbeikommt. Sie verkleidet sich als Frau mit einem bestimmten Geschäft. Und als er kommt, da überkommt es ihn und er erkennt sie nicht. Und daraus entsteht ein Kind. Also was dann passiert, 1. Mose 38, ein unglaubliches Chaos in dieser Geschichte. An anderer Stelle gibt es von dem Juda noch eine andere Skandalgeschichte. Die beiden nennt Matthäus also als Vorfahre Jesu. Nur ein Beispiel. Ebenso die Rahab, sie war tatsächlich eine Prostituierte in Jericho, an der Stadtmauer, hatte sie ihr Bordell. Und sie gehörte nicht zum Volk Israel, also eine Heidin. Und doch gewährte sie den Spionen der Israeliten beim Erkunden des gelobten Landes Unterschlupf und half ihnen dabei, das Land einzunehmen, Jericho. Ja, und dann taucht da die Ruth auf. Sie war ebenso eine Ausländerin aus Moab, die mit ihrer Schwiegermutter in Israel versucht, ein neues Leben anzufangen, eine Existenz aufzubauen. Und als Migrantin ist sie Anfeindungen ausgesetzt. Und bei der Arbeit auf dem Feld lernt sie ihren zukünftigen Mann kennen und sie gehen eine Mischehe ein, so wie es damals genannt wurde. Und ein Enkel aus dieser Ehe wird später David heißen. Und schließlich die Frau des Uriah, Bathseba. Und wenn Sie nochmal nachlesen, der Matthäus bringt es nicht übers Herz, diesen Namen auszuschreiben. Da stand nur die Frau des Uriah. Als der König sie damals beim Baden auf der Dachterrasse sieht, da begeht er Ehebruch und lässt da sogar ihren Mann sterben, um die Sache zu vertuschen. Aber dann bricht David zusammen, tut Buße vor Gott und empfängt tatsächlich Vergebung. Aus dieser Ehe geht aber dann schließlich der prachtvollste König Israels hervor, nämlich Salomo. Nur diese vier Beispiele und auf einmal wird diese langweilige Ahnenliste lebendig. Das alles, Mitglieder und Vorfahren der Familie Jesu. Und noch was fällt auf, Matthäus sammelt nicht nur Namen, sondern er hat, wir haben es ja eben gelesen, die Vorfahren Jesu auch in drei Abschnitte mit jeweils 14 Generationen eingeteilt. Die erste von Abraham hinauf zum Höhepunkt der Geschichte Israels, nämlich dem Königtum Davids. Und die zweite Epoche führt steil abwärts zum Tiefpunkt der Geschichte Israels, nämlich der babylonischen Gefangenschaft. Und die dritte Zeitspanne läuft auf den großen Wendepunkt der Geschichte zu, das Erscheinen des Messias, dessen Königtum kein Ende hat. Ja, wenn Sie sich einmal die Zeit nehmen, schlagen Sie mal einzelne Namen nach. Dann werden Sie merken, die Familiengeschichte Jesu ist eine Geschichte von Aufstieg und Absturz, von Schuld und Vergebung, von Ehebruch und verworrenen Familienverhältnissen, von persönlichem Scheitern und schmerzvollem Neuanfang. Und hier finden sich vom Glauben Überzeugte und Zweifler, Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben, und fast Heilige, Prominente und außergewöhnliche Menschen und ganz schlichte und einfache. Und mit diesen Menschen macht Gott seine Heilsgeschichte. Mit diesen Menschen. Und nun taucht das alles hier bei Matthäus unmittelbar vor den Weihnachtsgeschichten auf. Und mir scheint es so, als ständen diese Figuren der Vergangenheit im Stall von Bethlehem unsichtbar um seine Krippe herum. Und ich wage zu sagen, diese bunte Mischung, die gibt es auch bei uns, heute in unserer Gesellschaft und eben auch in unseren Gemeinden und Kirchen, unter denen, die zu Jesus gehören wollen. Und wenn Sie vielleicht das Gefühl haben, ich bin eigentlich zu unbedeutend oder auch unfähig, etwas mit dieser Fortsetzung der Geschichte Gottes hier zu tun zu haben, dann schauen Sie auf diesen Stammbaum. Und wenn diese Menschen mit ihren krummen Lebensgeschichten fest zu Jesus gehören, dann tun wir es auch. Ich sagte eben, Matthäus hat die Generation aufgeteilt. 3 × 14 gleich 2 × 7. Die 3 und die 7, ja, das war in der Bibel ganz oft auch das Symbol, das Zeichen der göttlichen Vollkommenheit. Wie kann das bei diesem Stammbaum sein? Matthäus sagt damit, so wie es ist, ist es in Gottes Augen vollkommen. So soll es sein, auch wenn wir mit menschlichem Blick nur unseren Kopf schütteln können. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde. Viele Familien spüren ja gerade, wenn es auf die Weihnachtszeit zugeht, ich habe es eben angedeutet, wie der unsichtbare Druck steigt. Dass die Familie bitte wenigstens friedlich beieinander ist. Ja, und gerade dann geht es ja so oft dann doch schief. Vielleicht steht da unbewusst auch das Vorbild der heiligen Familie im Stall zu Bethlehem vor Augen und wir verwechseln es mit einer heilen Familie. Dieser Stammbaum zeichnet ein anderes Bild. Und dann singen wir dann in den Weihnachtstagen dieses alte Lied: Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, wie heißt es weiter, von Jesse, also Isai, ist der Vater von David, kam die Art. Und dann höre ich Jesus leise sagen: Ja, diese Art, die war alles andere als einfach. Doch ich stehe zu dieser Wurzel und ich schäme mich nicht zu diesen über diese Menschen, die zu mir, zu meiner Familie gehören. Sie gehören zu mir und ich bin gekommen, um diese meine Familiengeschichte, ihre Schuld und ihr Versagen mit hineinzunehmen in mein Leben bis an mein Kreuz. Denn ich will ihnen einen Neuanfang schenken. Ich kenne ihre Familiensituation nicht, ihre Geschichte, ihre Konflikte, die sie vielleicht an Weihnachten noch einmal einholen werden, oder auch die Traurigkeit über einen Verlust oder eine Trennung. Aber wenn ich mir das so klar mache, dann macht mir das Mut, so wie ich nun eben bin, so wie wir sind, Familie sein zu dürfen und noch mehr. Genau so können wir uns zur Krippe aufmachen. Da passen wir hin. In diesem Stammbaum habe auch ich und haben wir als Familie einen Platz. Er wählt sich keine edle Königsfamilie aus, sondern uns, die wir uns so oft schämen müssen. Oder denkt das, wenn er plötzlich vor der Tür stände, so ganz sichtbar? Aber Jesus möchte uns bei sich haben, denn er hat die Kraft, etwas zu verändern. Daher ist für mich Weihnachten wirklich ein Familienfest, aber ganz anders. Willkommen in der Familie Jesu. Und das kann uns helfen, unsere leibliche Familie auch neu anzunehmen, denn gerade da hinein ist Jesus gekommen. Amen.